Hashtag Chef and Show.
Herzlich willkommen bei der Hashtag Chefin Show. Mein Name ist Jasmin Schirer und ich bin auch bekannt als die Hashtag Chefin. Die heutige Podcast-Folge, die führt mich in meine berufliche Vergangenheit oder in meinen, wie soll ich sagen, beruflichen Werdegang. Und zwar habe ich ja vor 12 Jahren einen Lifestyle-Blog gegründet, der mich unter Umständen, kann man sagen, ein Social-Media-Marketing und dorthin, wo ich heute bin, gebracht hat. Und ich habe ganz klassisch mit einer Website begonnen, habe dort meine Themen publiziert als Artikel und SEO bzw. Google war dazu super wichtig, aber natürlich auch Social Media Marketing. Und da ging es mir darum, dass ich mich als meine Marke bekannter mache und natürlich auch meine Themen dort bekannter mache. Wir haben zu der Zeit noch gar nicht gesprochen von einem Begriff wie Influencer Marketing. Wenn, dann hat man vielleicht gehört von Blogger-Kooperationen. Und das habe ich ja selbst erlebt, dass tatsächlich Marken relativ schnell auf mich zugekommen sind, weil sie mich gefunden haben und mit mir arbeiten wollten. Das heißt, ich kenne diese Seite und die hat sich sehr stark entwickelt, wie ich finde, in den letzten Jahren. Und ich habe mir gedacht, weil ich auch gerne die andere Seite beleuchten möchte, nämlich die vor allem auch von den Unternehmen und was die davon haben und wie die das so sehen, hole ich mir heute wieder einen Gast in die Podcast-Folge. Und zwar die liebe Alina Heiner von Maven Vienna. Liebe Alina, herzlich willkommen. Magst du kurz uns introducen? Wo kommst du her? Was hat dich in das Thema gebracht und was sind so eure Daily Doings?
Ich habe eigentlich Mode- und Designmanagement studiert und in der Zeit Praktikum gesucht und eine liebe Freundin von mir, die Julia, die Unternehmerin ist, Babetown gegründet hat, die Pizza Pussy Chow gegründet hat, Jun, das Pilates-Studio gegründet hat, also vielleicht der Wiener Community ist sie vielleicht ein Begriff. Die hat damals gesagt, fang doch bei uns an, mach bei uns das Praktikum, weil die damals auch schon mit einer Freundin aus Deutschland einen Food- und Fitnessblog hatte. Und ich habe gesagt, na eigentlich, ich mag vor Ort wo sein, ich mag in der Mode bleiben, aber ich unterstütze euch so gerne und habe quasi das deutsche Äquivalent so geringfügig angefangen bei ihnen. Und als mein Studium dann in absehbarer Zeit vorbei war, hat die Julia gesagt, komm doch zurück und wir gründen eine Social-Media-Agentur. Und das habe ich gemacht und habe mir gedacht, okay, ich gebe mir ein Jahr und schaue, ob das funktioniert. Und das war jetzt Anfang April 10 Jahre her. Und es hat funktioniert, genau. Also eigentlich war mein Plan ein anderer. Ich wollte wieder selbstständig sein, ich wollte klassisch in der Mode bleiben. Und dann hat es mich irgendwie dorthin gebracht, wo ich heute bin. Also die Julia ist im positiven Sinne eigentlich dran schuld.
Sehr schön. Und was führt dir jetzt ins Influencer-Marketing, beziehungsweise was macht sie tagtäglich?
Also ich habe eben damals schon angefangen, dann die Luise und die Julia bei ihrem Fitness- und Influencer, Fitness- und Food-Blog zu unterstützen und Kooperationen abzuwickeln. Und als wir gegründet haben, haben wir Social Media und Influencer-Marketing angeboten. Und das mache ich bis heute auch noch. Influencer-Marketing gliedert sich bei uns eigentlich in zwei Bereiche auf. Einerseits das Influencer-Management. Da habe ich aktuell 9 InfluencerInnen aus Deutschland und Österreich unter Vertrag. Bedeutet, die Kooperationsanfragen kommen zu mir. Ich mache die Budgetverhandlungen, ich kümmere mich um die Briefings, ich brief die InfluencerInnen, schicke den Content zur Freigabe bis hin zum Reporting und zur Rechnung. Also ich bin quasi der administrative Teil dieser ganzen Arbeit, so dass die InfluencerInnen sich auf ihren kreativen Teil konzentrieren können. Und das machen wir aber auch von und für Unternehmen. Beispielsweise die Bestattung Wien, da haben wir Influencer Marketing mit ihnen gemacht oder mit Lenz Moser. Da haben wir quasi das Jahresbudget über und buchen InfluencerInnen ein, die zur Zielgruppe passen. Das können manchmal Leute sein, die bei mir im Management sind, sind aber ganz oft ganz andere Leute. Also da schaue ich dann quasi in meinen Pool an Personen, die wirklich zur Zielgruppe passen und übernehme dafür die Unternehmen in Wahrheit die komplette Abwicklung von der Recherche über die Abwicklung, Content-Freigabe, Reporting. Genau. Das heißt, eigentlich ist mein Alltag relativ viel E-Mails schreiben. Es klingt immer so kreativ, aber es ist tatsächlich sehr, sehr viel E-Mails schreiben und kein Tag schaut eigentlich aus wie der andere. Und ich liebe eigentlich am meisten, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Personen und Unternehmen zusammenarbeite und auch ganz viele Unternehmen, auf die ich so nie oder viel später, viel schwieriger gekommen wäre, eigentlich kommen und die kennenlernen darf, weil sie halt bei Influencern oder mir im Management anfragen.
Mhm. Was würdest du sagen, also wenn da jetzt jemand bei dir in einem Erstgespräch landet, ein Unternehmen, gibt es da irgendwie Erwartungen, die vielleicht, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, falsche Erwartungen oder so, mit denen du recht häufig in Berührung kommst oder die aufklären musst? Gibt es da was?
Ich hab das große Glück, dass ich schon viele Unternehmen beraten darf, mit vielen Unternehmen zusammenarbeiten, die Influencer-Marketing verstanden haben. Natürlich ist es aber nicht immer so. Es kommen schon auch Unternehmen zu mir und da ist, glaube ich, oft der größte Irrglaube oder die größte Hoffnung, dass Influencer-Marketing ein Hard-Selling-Tool ist und ausverkauft. Und das ist es nicht. Ich sage nicht, dass Influencer-Marketing nicht verkaufen kann. Aber gerade wenn ich ein Unternehmen bin, das ganz neu am Markt ist, das noch niemand kennt, vielleicht auch selber noch nicht viel Content gemacht habe, dann wird es total schwierig sein, mit Influencer-Marketing vom Moment 1 an zu verkaufen. Weil im Marketing weißt du ja selber, wir brauchen ein paar Touchpoints, bis wir ein Unternehmen, bis wir ein Produkt kaufen. Und gerade wenn wir von einem Produkt noch nicht gehört haben, wenn wir das überhaupt noch nicht kennen oder das Unternehmen noch nicht kennen, braucht es vielleicht sogar ein paar mehr, bis wir wirklich so weit sind zu kaufen. Und das ist eigentlich meistens da, wo ich so ein bisschen der Bad Cop bin und sage, das kann schon später funktionieren, aber im ersten Schritt ist vielleicht einmal Awareness, Reichweite, euch einfach bekannt machen, der erste Step, um dann leichter rauszuverkaufen.
Das heißt, eigentlich kann man sagen, viele Unternehmen glauben, das ist so der First Step, um Awareness mal zu schaffen, aber eigentlich sollten sie vorher einmal ihre eigene Arbeit leisten. Und dann ist Social Media Marketing im Bereich Influencer Marketing eigentlich ein Tool, das man später aufgreifen kann.
Genau, ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, das war eine Fitness-App und da gab es noch überhaupt keinen Social-Media-Auftritt. Die App war noch nicht einmal richtig am Markt, nur für Android und nicht für iOS. Und der wollte Influencer-Kooperationen machen. Und da habe ich gesagt, das wird schwierig, weil wenn die App noch nicht getestet ist, und ich weiß, sie wird im Vorhinein getestet, aber bis sie dann einmal online ist, es buggt trotzdem immer irgendwas. Wenn es noch keinen Social-Media-Auftritt gibt, warum sollte ich bei dir abschließen? Natürlich vertraue ich den InfluencerInnen, aber ich schaue ja dann trotzdem vielleicht einmal auf deren Instagram-Kanal, auf deren Website, in den App-Shop. Und wenn es dort nichts gibt, ist es für mich irgendwie nicht sehr motivierend, das abzuschließen. Und was auch ganz oft ist, ist der Wunsch, dass der eigene Kanal Follower bekommt. Und ich verstehe, dass es besser ausschaut, wenn da eine große Zahl steht. Am Ende des Tages, und damit mache ich mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber Follower sind ein bisschen eine Ego-Geschichte. Das schaut super aus, wenn da 10.000 Leute steht oder wie viel auch immer. Aber wenn das nicht meine Zielgruppe ist oder wenn das keine Kundinnen sind, wenn das keine wiederkehrenden Kundinnen sind, kann da 100.000 stehen und das bringt mir genau nichts, wenn ich 3 Produkte verkaufe. Und warum ich einem Kanal folge, ist ja einerseits, weil ich das Produkt gut finde, aber auch, weil ich den Auftritt im besten Fall gut finde. Und wenn die Influencerin positiv über das Produkt, über das Unternehmen berichtet und der Instagram-Kanal aber Schrott ist, dann hat ja die Influencerin trotzdem nicht die Macht oder den Einfluss, sagen, folgt sie ihnen trotzdem, auch wenn das quasi auf gut Deutsch ein Schas ist. Und da sage ich den Unternehmen auch immer, das sollte nicht unser Ziel sein. Wenn Follower dazukommen, fein, urgut, aber das sollte nicht dein oberstes Ziel sein, weil was machst du mit einer reinen Follower-Anzahl, wenn das keine wiederkehrenden Käufer sind?
Also du hast jetzt eigentlich 2 Themen, die ich gerne aufgreifen möchte. Zum einen höre ich raus so ein bisschen, okay, liebe Leute da draußen, liebe Unternehmen, ihr müsst wie gesagt eure Hausaufgaben machen und wenn halt das Produkt oder der Service dahinter nicht gut ist, funktioniert ein Influencer-Marketing leider nicht. Das höre ich so ein bisschen raus. Und natürlich das Thema, was du angesprochen hast mit der Reichweite. Also es ist auch mir begegnet, dass natürlich da Unternehmen dann sich wünschen, dass die Reichweite auf ihren eigenen Kanälen etc. steigt. An irgendwas müssen wir das ja messen. Können wir auch noch vielleicht diskutieren dann noch. Aber finde ich sehr spannend, was du da sagst, dass es gar nicht darum geht, immer Follower zum Beispiel zu gewinnen. Und ein wichtiger Punkt, nur weil jemand, ein Influencer, Creator, wie auch immer wir sie nennen möchten, 100.000 Millionen Follower hat, heißt das nicht, dass das meine Zielgruppe sein muss. Merkst du da auch in der Beratung, dass vielleicht sogar Unternehmen zu dir kommen? Du hast ja immer das Management, die fragen dann explizit einen Influencer, Influencerin an, weil sie auf diese Zahl schauen. Ist das noch so? Also ich weiß, zu dem Beginnen war das ein Top-Kriterium. Da haben wir ja noch so Zeiten gehabt, dass Instagram, so, da gab es ja diese Features wie Swipe-Up-Button und Ding und so. Das gab es erst ab 10.000 Follower, das war so die magische Grenze.
Es gibt 2 Arten, würde ich jetzt sagen, von Kundinnen. Es gibt ganz viele Unternehmen, die ganz knallharte CKPs fahren, die auf Link-Klick schauen, die wirklich sich das ausrechnen, wie viel 1.000 Personen erreicht, das rechnen sie hoch und das ist der Preis. Die vergessen meines Erachtens ein bisschen so das Thema Branding, Awareness, Positionierung, weil es gibt natürlich ganz viel Influencer. Also ich finde, ein reiner CKP, ohne dass ich in den Kontext setze, sagt mir nichts, weil du kannst nicht TKP mit TKP vergleichen, also 1.000er Kontaktpreis, wie viel Euro zahle ich pro 1.000 erreichte Personen, kannst du Profile nicht immer miteinander vergleichen. Weil ein nischigeres Thema, wo ich meine Zielgruppe aber viel genauer treffe, wird trotzdem teurer sein als, ich sage jetzt mal, der Fashion-Beauty-Lifestyle-Blog, wo ich unter Anführungszeichen, es sind nie alle, aber so alle so ein bisschen mitnehme. Das heißt, auch wenn ich die gleichen Personen erreiche, wird der Preis möglicherweise unterschiedlich sein. Das ist, glaube ich, mal so Punkt 1. Punkt 2 ist auch immer, ich muss mir anschauen, was bin ich als Unternehmen und was kann ich auch leisten im Sinne von, wenn ich jetzt die Influencerin einbuche mit 300.000 FollowerInnen, ich bin aber ein in Wien ansässiger Einzelhandel und ich verkaufe nicht online, ich verkaufe nur in meinem Geschäft im 8. Bezirk. dann wird die mit 300.000 FollowerInnen nicht, das werden nicht 300.000 Leute aus Wien sein, weil das geht sich rein rechnerisch nicht aus. Die wird wahrscheinlich sogar Deutschland als ersten Markt haben, weil wir als Österreich kein großer Markt sind. Ich zahle aber für deren Reichweite. Ich zahle nicht nur für die Leute in Wien. Und da muss man sich überlegen, ist es nicht vielleicht sinnvoller, mit jemandem zu arbeiten, die unter Anführungszeichen nur 5.000 FollowerInnen hat? Warum unter Anführungszeichen? Ich finde, Social Media hat uns auch so ein bisschen gelernt, dass quasi nur 10.000 Leute sind viel. Aber fülle mal einen Kinosaal und rede mal vor einem Kinosaal mit, keine Ahnung, 400 Leuten. Das ist auch nicht wenig. Dann überlege ich mir, ist es vielleicht besser, mit einer unter Anführungszeichen kleineren Creatorin zu arbeiten, wo aber die Leute wirklich zum Großteil in Wien sitzen und zu mir ins Geschäft kommen können. A. Und B. Angenommen, da kommen jetzt plötzlich 3.000 Leute. Könnte ich die servicieren? Habe ich genug Produkte auf Lager? Auch wenn ich ein Online-Shop bin. Wir hatten das schon einmal. Ein Online-Shop, ein kleiner Online-Shop. Das hat gut funktioniert, zu gut. Die hat ausverkauft und konnte nicht nachproduzieren. Das ist nicht cool. Das ist für die Community echt schlecht. Das ist für mich im ersten Moment vielleicht als Unternehmerin, denke ich mir, yes, ausverkauft. Nur wenn ich dann 300 Leuten sagen muss, ah, das dauert jetzt 6 bis 8 Wochen. Die sind weg, das interessiert die nicht. Und die kommen auch ganz, ganz schwer wieder. Wenn ich natürlich Zalando bin, europaweit versende, na, da ist es mir wurscht, weil gehe ich auf Masse oder da kann ich auch auf Masse gehen, weil es ist mir egal, ob du aus Italien, aus Deutschland oder aus Österreich bestellst. Aber sich diese Frage zu stellen, wer ist meine Zielgruppe? Und das ist, glaube ich, in allen Marketingaktivitäten immer die Frage nach dem Ziel und der Zielgruppe. Und da habe ich oft das Gefühl, dass Unternehmen das nicht ausreichend machen, weil er eben alles in meine Zielgruppe oder mein Ziel ist halt mehr, wo ich dann auch sage, gut, aber wenn wir ein Produkt mehr verkaufen, ist es ja schon mehr. Ja, nein, eins ist zu wenig. Sage ich, nein, aber es ist mehr. Also da, glaube ich, müssen die Unternehmen wirklich verstehen, zuerst die Ziele definieren, dann die Zielgruppe definieren und basierend darauf dann schauen, mit wem möchte ich arbeiten. Und wenn es die Creatorin ist, der ich persönlich gerne folge und die hat 3.000 FollowerInnen und die passt zu einer Zielgruppe, oh gut, let's go, wenn das Budget da ist. Aber vielleicht passt halt die mit 5.000 FollowerInnen mit ganz starken Wien-Fokus beispielsweise viel besser, weil ich auch nicht mehr stemmen kann.
Ich sitze ja die ganze Zeit schon da und muss so grinsen von dem, was du gesagt hast. Also alle, die das jetzt natürlich nicht sehen, sondern nur hören, stellt sich vor, ich sitze da mit einem breiten Grinsen und muss die ganze Zeit schmunzeln. Weil das natürlich die Klassiker im Marketing sind, die du jetzt auch angesprochen hast. Wir müssen mal einfach anfangen, zumindest beim Service, bei den Leistungen, bei der Zielgruppe, bei den eigentlichen Zielen und dann können wir schauen, wer passt zu uns etc. Also finde ich mega spannend und einfach auch so unterm Strich gesagt, es geht nicht immer um die Followerzahl, sondern wer steckt da dahinter, welchen Markt bediene ich überhaupt und was kann ich dann auch servicieren, wenn da was zurückkommt. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in dem Thema, du hast angesprochen, ihr habt da einen Kunden gehabt, der relativ schnell dann ein Service-Delivery-Problem hatte, weil das anscheinend sehr gut funktioniert hat mit der Sichtbarkeit. Was sind so Messpunkte, wo man jetzt sagen kann, Influencer-Marketing bringt mir was oder wenn es nicht die Follower zum Beispiel sind?
Gibt es auch verschiedene Metriken. Also einerseits natürlich die Reichweite, das sind Insights, die ich dann auch von den CreatorInnen bekomme. Ich kann sehen, wie oft ein Video beispielsweise angeschaut wurde, aber das sind tatsächlich Statistiken, die ich nach der Kooperation von der CreatorIn geschickt bekomme. Wie viel Reichweite, wie viele Impressionen habe ich? Link-Klicks natürlich. Da rate ich immer mit UTM-Links zu arbeiten, also Links, die ich tracken kann als Unternehmer. Da habe ich auch eine klare Einsicht. Auch sowas wie Rabattcodes. Rabattcodes ist jetzt vielleicht ein persönlicher Appell. Was ich immer schade finde, ist, wenn nur neue Kundinnen bedient werden. Ich verstehe, dass wir natürlich immer neue Kundinnen wollen und immer mehr, aber wir hatten auch schon den Fall, dass wir dann mit Unternehmen ganz lang gearbeitet haben und natürlich ist der neue Kundinnenpool dann irgendwann ein bisschen leer gefischt. Und ich glaube aber, wenn ich es schaffe, Kundinnen zu wiederkehrenden KäuferInnen zu machen, ist es für mich natürlich viel, viel wertvoller, weil diese Leute reagieren viel weniger sensibel auf Preisanpassungen, Portfolioanpassungen. Das heißt, die sind eine total wertvolle Zielgruppe und ich finde, die darf man auch nicht vergessen. Ich finde, das ist wie bei Handyverträgen. So, wenn ich neu abschließe, kriege ich den günstigen Vertrag mit dem neuen iPhone, weiß ich nicht was. Aber wenn ich seit 10 Jahren dabei bin, ist immer so, weiß nicht, gefühlt, da kann ich irgendwie das Turnsackerl oder den Hut oder das Kapperl oder so kriege ich dann so als nicht einmal, ja, als Geschenk. Also genau, Reichweite, Impressionen, Link-Klicks, Webshop-Aufrufe, je nachdem, wohin der Link führt. Wir haben natürlich auch ganz viele Awareness-Kampagnen, wo wir gar nichts messen können. Wir haben auch schon mit der Stadt Wien gearbeitet. Da ist es uns de facto nicht möglich, eine Conversion im Sinne von BesucherInnen zu messen, weil da ging es um das Filmfestival letztes Jahr. Das war nicht möglich. Da geht es dann tatsächlich einfach um Reichweite und um Impressionen. Aber Link-Klicks und Codes sind immer eine gute Sache, aber ich schaffe es, glaube ich, fast immer irgendeinen Klick einzubauen, der muss natürlich schon irgendwie dann Storytelling-mäßig auch reinpassen, wenn das jetzt nicht der klassische Webshop Online-Shop ist. Aber das sind auf jeden Fall Zahlen, die ich immer sehr sinnvoll finde. Aber eine Zahl, die ich total unterschätzt finde und die aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, sind beispielsweise gespeicherte Posts. Gerade beispielsweise für die Hotellerie. Wenn ich heute eine Instagram-Story poste mit einem Rabattcode für das Hotel, was auch immer, da muss so viel passen, dass ich innerhalb von 24 Stunden eine Buchungsentscheidung treffe. Nämlich wirklich viel. Ich muss quasi Urlaub haben, die Kohle haben, genau diese Art von Urlaub machen wollen, wenn ich nicht alleine fahren will, jemanden haben, der das mit mir macht. Also da muss echt schon viel passen. Aber vielleicht speichere ich mir den Beitrag, weil ich halt sage, jetzt habe ich gerade Urlaub gebucht oder jetzt warte, ist das Urlaubsgeld da. Egal was, ich kann jetzt nicht buchen, aber ich speichere mir diesen Beitrag. Und gespeicherte Beiträge, finde ich, sind eine total wichtige Kennzahl, weil das für mich impliziert, dass diese Menschen ein Interesse an diesem Content haben, ein Interesse an dem Thema, an dem Inhalt, aber vielleicht jetzt gerade nicht das Bedürfnis haben, die Zeit, die Kohle, an Geo oder Akku ausgegangen ist, ich weiß es nicht. Und das ist eine Kennzahl, die ganz oft, finde ich, total unterschätzt wird. Und was ich auch immer gerne mitnehme, ist so ein bisschen so eine, unter Anführungszeichen, Sentiment-Analyse. Ich schaue mir Kommentare an. Sind da quasi nur Daumen hoch und cool? Oder sind da Kommentare, die über beispielsweise 15, 20 Zeichen haben? Das klingt jetzt nicht so viel, aber 15, 20 Zeichen auf Social Media ist schon ein ganzer Satz. Und das sind für mich so meaningful interactions, wo ich mir anschaue, habe ich das Gefühl, die Leute schreiben mir, oh, spannend, muss ich einmal probieren oder danach suche ich schon so lange, das könnte irgendwie mir helfen, in irgendeiner Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, alle Leute wirklich interagieren und haben sich dieses Content-Piece und das Produkt angeschaut. Das ist natürlich keine harte Cancel, aber ich finde trotzdem, dass das eine sehr, sehr relevante Cancel ist, mit der ich auch am Ende des Tages in einer kleinen Form ein bisschen eine Marktforschung betreiben kann, weil ich natürlich sehe, was braucht meine Community oder die potenziell neue Community, wie reagiert die auf mein Produkt, stellen die Fragen, kommen vielleicht da immer wieder die gleichen Fragen. Das kann mir dann auch Aufschluss darauf geben, muss ich bei meinem Content, bei meinen Erklärungen nachadjustieren oder bei meinem Auftritt.
Also du hast jetzt was ganz was Wichtiges auch gesagt, du hast ja da zu Hause so jetzt am Schluss dieses Marktresearch, ich kann als Marke sehr viele Erkenntnisse gewinnen auch, wie reagiert eine Community. Finde ich super spannend, da merkt man, da spricht der Social Media Profi. Ich finde es immer schön, wenn man wirklich auch diese Kennzeilen auch gut messen kann und eigentlich unterm Strich sagen kann, ja, man kann es messen. Und wenn vielleicht gar nicht, dann sollte man sich vielleicht die Frage stellen, was man da vielleicht auch im Prozess oder im ganzen Workflow oder in der Zusammenarbeit mit den Influencerinnen oder Creator vielleicht noch verändern oder verbessern könnte oder sollte.
Absolut. Und ich habe vielleicht noch ein kleines Beispiel mit. Ich müsste den Namen nachschauen. Es gibt eine kleine Bäckerei in Deutschland, die hat für sich selber so eine kleine Marktforschung gemacht. Die hat quasi die klassische Karte im Geschäft gehabt, wo halt die Dinge draufstehen. Dann hat sie sowohl auf Instagram als auch TikTok Content gemacht, wo sie Produkte, ich sage jetzt irgendwas, das Cloud Croissant, so hat es glaube ich nicht geheißen, das gab es quasi auf Instagram und das Matcha Croissant gab es auf TikTok. Und sie hat gesagt quasi, das steht nicht auf der Karte, du musst quasi kommen und das so bestellen. Und die hat quasi wirklich danach auch sagen können, welcher Kanal hat für sie gut funktioniert, weil sie gemerkt hat, okay, das Matcha Croissant wurde viel öfter bestellt und sie weiß, es können aber Leute nur von TikTok gesehen haben, weil diesen Content hat sie ausschließlich auf TikTok ausgespielt. Und da hat sie quasi auch keinen Link-Klick, sie hat keine direkte Messbarkeit auf den Plattformen selbst, aber sie hat es geschafft, durch quasi eine kleine Maßnahme auf den beiden Kanälen, das zu übersetzen in ihren tatsächlich Shop, um dort dann zu schauen, was wird denn öfter bestellt und hat für sich dann quasi gemerkt, welche Plattform besser funktioniert. Auch total smart.
Sehr cool. Da habe ich ein Beispiel sogar von einem Wiener Café. Die haben das gemacht mit einem Ananas-Café, also einen Kaffee, den du in der Ananas bekommst. Und den gibt es bei denen nur auf TikTok und auf Instagram, in dem Fall aber nur auf Social Media. Auf der Karte gibt es das nicht. Und das war also ein Versuch herauszufinden, wie kommt das bei den Leuten an? Und da ein bisschen so Research zu betreiben, wie weit wird das gesehen und dann halt tatsächlich, wie kommen dann die Leute extra nur in das Café, damit die diesen Ananas-Drink da kriegen, ja? Also super spannend. Vielleicht können wir da ein paar Leute jetzt ein bisschen inspirieren. Genau, oder was auch immer. Matcha Croissants und was auch immer, ja. Wenn du jetzt sagst, jemand ist noch neu in diesem Thema Influencer-Marketing, also ein Unternehmen, was würdest du raten, was wären so die ersten Steps? Brauche ich da jetzt eine Agentur gleich? Also man sieht, du bist da der absolute Profi, vor allem in der Beratung. Also meines Erachtens nach kann das absolut Sinn machen, greife schon mal vor. Aber auch so Themen, wenn mich das interessiert, wie komme ich überhaupt zu Influencern? Muss ich da zu einer Agentur? Kann ich die einfach so anschreiben? Also ich weiß, wie es sich sehen würde, aber jetzt die Expertin gefragt.
Es kann mich grundsätzlich jede und jeder anschreiben. Ich finde, eine Agentur macht dann Sinn, wenn ich die Ressourcen nicht habe, das Know-how nicht habe, aber ein bisschen ein Budget habe. Der Vorteil an Agenturen, Influencer Marketing ist ein People's Business. Influencer Marketing ist kein Rocket Science, aber es hilft, den Markt zu verstehen, die InfluencerInnen zu kennen und zu wissen, wer potenziell zu einem Produkt passt. Es ist mir noch nie passiert, dass jemand mit einem Produkt zu mir kommt und ich sage, boah, da fällt mir gerade gar niemand ein. Das heißt, ich kenne einfach den Markt. Da macht eine Agentur Sinn. Aber wenn ich jetzt wirklich jemand bin, der sagt, hey, ich habe ein ganz kleines Budget, ich weiß überhaupt nicht, wie ich beginne, dann würde ich tatsächlich so beginnen, wieder mit einem Ziel und einer Zielgruppe. Also ist mein Ziel im ersten Schritt Verkauf, ist mein Ziel Reichweite, ist mein Ziel Bekanntheit, was auch immer. Wer ist meine Zielgruppe? Und mir dann zu überlegen, wer passt zu meiner Zielgruppe. Einerseits natürlich mit Personas arbeiten, mit tatsächlich auch Alter, Geschlecht, Herkunft, Milieu, diese ganzen Geschichten. Und dann würde ich eine ganz klassische Instagram-Recherche machen. Ich glaube, dass jemand, der Influencer-Marketing macht, zumindest schon einmal ein bisschen auf Instagram unterwegs war und nicht quasi komplett neu beginnt und das alles noch nie gehört hat. Das, was ich ihm empfehle, ist, wenn man die Influencer, denen man selber gerne folgt, ein bisschen scannt und mal schaut, wem folgen die oder wer folgt denen und von dort sich ein bisschen quasi weiter zu handeln und zu überlegen, wer würde denn zu meiner Zielgruppe passen, wer passt so ein bisschen ins Portfolio. Bin ich ein Produkt für Kinder, dann wird das wahrscheinlich keine Influencerin sein, die keine Kinder hat und überhaupt nichts mit Kindern am Hut ist. Also manche Dinge sind ja eh, glaube ich, ganz logisch. Und versuchen zumindest einmal eine Handvoll an Influencerinnen zu bekommen, wo ich das Gefühl habe, hey, da könnte das Thema gut sein, weil zum Beispiel die ja mal mit, nicht dem, der Konkurrenz, aber mit irgendwie Unternehmen, die vielleicht zu meiner Marke dazu passten, zusammengearbeitet haben. Ich habe ja auch einen Podcast und die Bettina von Waterdrop arbeitet da mit der 3P-Analyse, Past Performance und Personality. Das heißt, die schaut sich so ein bisschen an, mit wem hat man in der Vergangenheit gearbeitet. Und sie sagt, da geht es gar nicht darum, haben die mit der Konkurrenz gearbeitet, sondern haben die auch mit Unternehmen gearbeitet, mit denen wir uns als Waterdrop vielleicht identifizieren können, wo wir das Gefühl haben, hey, das wird eigentlich so von der Zielgruppe und von dem Look and Feel und von dem, so wird das zu uns passen. Dann Performance, das sind natürlich die Zahlen, die wir uns dann schicken lassen, dazu komme ich gleich. Und Personality, habe ich noch das Gefühl, das passt irgendwie, habe ich das Gefühl, die macht coolen Content, mag ich die, auch ein bisschen ein Bauchgefühl. Ich finde, dass man das Bauchgefühl hat, absolut eine Berechtigung. Und dann würde ich quasi diese Handvoll, sage ich jetzt einmal, an Influencerinnen anschreiben. Und ich bin da immer ein Fan von einfach ehrlich sein und einfach sagen, hey, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe auch kein riesiges Budget. Und da bitte ich echt darum, ich finde nicht, dass es ein Problem ist, kein riesiges Budget zu haben. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn ich quasi sage, ich hätte gern 3 Reels, 3 Postings, blablablub. Und dann sage ich zum Schluss, ah, sorry, ich habe nur 500 Euro. Dann denke ich mir, das ist halt ungeschickt. Sag von Anfang an, ich habe vielleicht nur 300, 400 Euro. Ist es möglich, da was zu machen? Und ich habe es ganz oft erlebt, dass CreatorInnen da total offen sind und sagen, hey, lass uns das einmal probieren, wir finden dein Produkt cool. Die Erwartungshaltung, die ich gerne quasi setteln möchte, ist, es ist kein Anreiz mehr, wenn ich sage, ich gebe dir ein T-Shirt und du machst mir ein Reel dafür. Die Branche ist viel zu professionalisiert, das hat einmal funktioniert. Aber ein T-Shirt, das mich vielleicht in der Herstellung 3 Euro kostet, gegen eine Instagram-Story, die vielleicht einen Medienwert von 400, 500 Euro hat, das geht sich nicht mehr aus. Also ich muss schon irgendwie, ich möchte ja was von der Influencerin. Ich mache Influencer-Marketing, weil diese Vertrauensbasis zur Community da ist, weil ich mir die mitnehmen will, weil es immer besser ist, wenn jemand über mein Unternehmen spricht, als wenn ich über mich selber spreche und sage, wie toll ich bin, weil ich eine Community abgreifen kann, die es schon gibt, die ich mir nicht selber aufbauen muss. Und das gehört einfach alles entlohnt. Und dann einfach die Creatorin anzuschauen und sagen, das ist das Budget, das ich habe. Oder wenn ich ein bisschen mehr Budget habe, einfach sagen, ich würde gerne Stories, Reel etc. machen. Stories empfehle ich immer, wenn ich wirklich den Link-Klick brauche, weil den kann ich aktuell nur in Österreich zumindest in Stories setzen. Ich glaube, er wird jetzt irgendwann in Österreich dann auch in den Reels kommen, aber wir sind da immer ein bisschen hinterher. Reels ist aber natürlich das Format, das einfach länger da ist und im Feed länger da bleibt. Stories kann man zwar auch in den Highlights speichern, aber das würde ich jetzt mal nicht, darauf würde ich nicht zählen, weil das dann meistens nicht mehr so oft aufgerufen wird. Genau, also Stories sind meistens besser klickbar, Reels sind länger da und dann ist es natürlich ein bisschen ein Ausprobieren. Gerade wenn ich das noch nie gemacht habe, muss ich ein bisschen was ausprobieren. Auch mit jeder neuen Marketingaktivität, selbst wenn ich Profi bin, muss ich das einmal ausprobieren und schauen, funktioniert das für mich. Und nicht die Erwartung haben eben, dass das sofort ausverkauft. Ich bin immer ein Fan davon, mit jemandem langfristiger zu arbeiten, sich vielleicht eine Creatorin zu suchen, die jetzt nicht riesig ist, wenn mein Budget nicht riesig ist, um mit der irgendwie 2, 3 Aktivierungen zu machen und zu schauen, habe ich das Gefühl, ab der 2. oder 3. passiert irgendwas. Und vielleicht den Fokus am Anfang wirklich einmal auf das Produkt zu legen, einfach sagen, das benutze ich jetzt, das sehe ich, das nehme ich für was auch immer es halt ist. Einfach mal so ein bisschen Bekanntheit schaffen und dann quasi dieses Kauft, das also ein bisschen noch später verlagern. Und was ich auch immer gut finde, ist, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, meistens ist es im Influencer-Marketing so, wenn man eine Story bucht, sind das oft so 3 bis 5 Frames. Also 3 bis 5, 15 Sekunden, die halt dann aneinander gereiht werden. Und was ich oft gut finde, ist, wenn man sagt, man macht irgendwie 3 und dann hat man noch 2 einzelne, die man wirklich ganz random im Alltag ohne Freigabe wirklich einfach nur total total in den Alltag integriert. Beispielsweise, wenn ich habe jetzt hier ein Nagelöl stehen, dass ich dann wirklich mit einer Community rede über irgendetwas, ich mache mich heute fertig und benutze das einfach, ohne jetzt direkt zu sagen, das in die Kamera zu halten und sagen, schaut, ich habe jetzt noch dieses Nagelöl, sondern wirklich einfach zu sagen, ich verwende das einfach nebenbei, dass die Leute es sehen, weil das sind oft Dinge, die sehr wirksam sind, wenn die Leute merken, die Community merkt, die Creatorin nutzt das wirklich auch außerhalb dieser Kooperation. Natürlich ist das dann die Kooperation, aber es ist einfach viel authentischer, wenn das so eingebunden wird.
Also ich unterstreiche da gleich mal dieses langfristige Zusammenarbeiten. Also das ist auch was ich persönlich gemerkt habe jetzt von der anderen Seite, dass das einfach viel besser funktioniert und auch authentischer ist, wie du auch so schön gesagt hast, wenn man da langfristige Kooperationen schließt und ich würde eigentlich sagen, so wirklich Markenbotschafter dann auch wird. Und aus der Seite von den Influencern kann ich auch nur sagen, man sucht sie ja auch oder geht den Weg mit Marken, die man selbst auch wirklich vertreten kann. Ja. Also das ist ja wirklich auch, wie du sagst, eine Professionalisierung, die da stattgefunden hat in den letzten Jahren. Man verkauft nicht mehr die eine Marken und dann gleichzeitig den Konkurrenten und Marken, für die man selbst auch nicht stehen kann oder die man wirklich eigentlich nie nutzen würde. Sonst wird das Ganze ja gar nicht so gut funktionieren. Ja? Und die Community ist ja auch sehr schlau und merkt das relativ rasch. Das ist mein Zugang. Ja? Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mich würde jetzt nur interessieren, von den Marken her, ich habe schon erlebt zum Beispiel wirklich mal ein ganz ein detailliertes Briefing kriegt von einer Marke, wie sie sich etwas vorstellen. Sowas finde ich immer ein bisschen einschränkend persönlich. Also natürlich, es muss klar kommuniziert sein, auch an den Influencer, was sind die Erwartungen von beiden Seiten einfach. Da bin ich großer Fan davon. Aber sonst, glaube ich, wissen die Creator, Creatorinnen schon ganz gut, was sie tun. Und ich glaube, es ist kein Fehler, ich weiß nicht, ob du das unterstreichst, auch einfach die mit ins Boot zu holen, was so Konzept anbelangt oder einfach die Umsetzung, oder?
Ja, unterschreibe ich zu 1000% zu. Ich glaube, was wir uns schon vor Augen führen müssen, ist, wir buchen eine Person, die eine Community aufgebaut hat, weil sie ist, wie sie ist, weil sie einen Content macht, wie sie einen Content macht. Wir buchen keine Werbeplattform. Wenn ich wirklich jemanden möchte, der meine Messages 1:1 so und so sagt, in dem Tonfall, mit den Wörtern etc., dann buche ich ein klassisches Model. Das wäre eine klassische Fernsehwerbung. Aber das ist Influencer-Marketing nicht. Bei Influencer-Marketing buche ich ja im besten Fall die Person, weil ich ihre Art mag, weil ich ihre Art von Content mag. Und natürlich müssen gewisse Messages drin sein. Aber ich finde, ein Briefing, wenn du es nicht schaffst, die wichtigsten Dinge auf, ich sage jetzt mal 3 Seiten, vielleicht noch mit Deckblatt, 5, 6, je nachdem, wie du es gestaltest, aber Fließtext zusammenzufassen, ist dieses Briefing zu lang und zu sperrig. Ich finde, es müssen natürlich Geschichten wie, was ich immer gut finde in einem Briefing ist, wenn drin steht, das sind meine 3 Must-Talking-Points, also das hätte ich bitte auf jeden Fall gerne drinnen. Das sind 2 Dinge, wenn sie irgendwie Platz haben, gerne. Und wenn es auch irgendwas gibt, was du nicht willst oder was nicht gesagt werden darf, beispielsweise bei Nahrungsergänzungsmitteln, so Wirkungsversprechen. Ich darf quasi nicht sagen, wenn du das Kollagen nimmst oder sowas, dann wirst du abnehmen oder schieß mich tot. Das darf ich tatsächlich rein rechtlich nicht sagen. Sowas finde ich auch immer sehr hilfreich. Ich finde es auch immerhin hilfreich, wenn so ein bisschen Do's and Don'ts drinnen sind. Damit meine ich aber nicht, fang deine Story an mit, oh mein Gott, Leute, wie cool ist das denn? Also nicht wirklich quasi das gesprochene Wort. Ich finde es auch, da soll auch nicht drinstehen, was die Leute anhaben sollen oder exakt in welchem Setting sie das machen sollen. Also ich glaube, so viel Vertrauen muss ich den Leuten schon geben, sondern wirklich einen groben Fahrplan. Was hätte ich gerne drinnen? Was soll bitte oder darf nicht drinnen sein? Was auch immer hilfreich ist, ist so ein kleines Moodboard, vielleicht auch aus vergangenen Kooperationen von der Person, wo ich wirklich sage, hey, in deiner Kooperation mit XY, das hat mir total gut gefallen, wie du das umgesetzt hast. Aber ein Briefing ist keine Presseaussendung. Ein Briefing braucht nicht 37 Seiten, habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Es gab 27, habe ich einmal gekriegt, für ein Hundefutter. Ich weiß noch nicht, dass man 27 Seiten über ein Hundefutter sagt. Das ist alles nicht notwendig. Also wirklich einfach zu sagen, ein paar Talking Points. Im besten Fall so, dass wenn der Content zur Freigabe kommt, und wir arbeiten recht viel mit Freigaben, dass es wirklich nur noch darum geht, da ist ein Tippfehler drinnen oder der Code hat sich vielleicht noch geändert, aber nicht, bitte sag das doch anders oder was auch immer. Sowas finde ich immer schwierig. Und was du eh schon gesagt hast, dieses Influencer mit einbinden, die kennen ihre Community, die wissen, was bei ihrer Community gut funktioniert. Die haben diese Bindung. Hört denen zu und vertraut denen. Ich verstehe, wenn ich Geld in die Hand nehme, ist es manchmal auch schwierig, quasi die Kontrolle abzugeben. Aber wir buchen im besten Fall diese Leute, weil sie eine Community haben, die ihnen vertraut, mit denen sie sich verstehen, die wissen, wie sie funktionieren. Und das möchte ich mir als Unternehmen zunutze machen.
Mhm. Du hast vorher auch noch gesagt, das möchte ich noch gerne aufgreifen, die Zahlen, die ihr bekommt von den Influencern, geht es in Richtung, zu meiner Zeit war es nur Media Kit, das habe ich dann alle Agenturen, PR-Agenturen und so geschickt, wo halt so meine Zahlen verpackt waren, um auch einfach gut ein Matching gut zu finden, sage ich jetzt einmal, also in Richtung, wie teilt sich meine Zielgruppe auf, wie sind meine Aufrufzahlen, ist das das, was ihr dann auch bekommt, unterm Strich?
Genau, also vor der Zusammenarbeit kriegen wir ein Media-Kit mit teilweise Screenshots von Insights, beispielsweise von Instagram, also von der Zielgruppe, von der Reichweite etc. Und im Nachgang, wenn dann alles online ist, bekommen wir die Screenshots tatsächlich von diesem einen Content-Piece, das online gegangen ist. Also wenn wir einen Link haben, der quasi von uns so zur Verfügung gestellt wird, der trackbar ist, das sind natürlich Insights, die wir auch immer sehen, aber alles andere wie Impressionen, Reichweite, wie viele FollowerInnen, Nicht-FollowerInnen wurden erreicht, das sind Dinge, die kann ich von außen nicht einsehen. Die werden mir im Nachgang von der Influencerin geschickt und dann werte ich quasi anhand dieser Zahlen aus, hat das für mich funktioniert, was auch immer funktioniert ist oder nicht.
Das heißt aber, weil du auch gesagt hast, das Unternehmen muss man da ein bisschen Kontrolle abgeben, ist das, glaube ich, auch nochmal so ein Proof, okay, die Leute, die da in diesem Business sind, die das ja großteils auch hauptberuflich einfach machen, also das ist ihr Job, die haben da wirklich professionelles Setting, die kennen ihre Zahlen, die kennen ihre Community und eigentlich würde ich es sogar vergleichen, ist es nichts anderes, als wenn ich jetzt zu einer Social-Media-Agentur gehe oder eine Werbeagentur und die lasse mir von denen was erarbeiten, ne, und hole mir die auch mit ins Boot und vertraue darauf, dass die wissen, was für mein Unternehmen, für meine Zielgruppe passend ist, und lasse die dann mal arbeiten, oder? Könnte man das so vergleichen?
Absolut. Es ist, am Ende des Tages ist es ein Marketing-Tool, das ich nutze. Die einen machen Performance-Marketing, die anderen machen SEO, die anderen machen Influencer-Marketing. Dort habe ich halt einfach diesen Faktor Mensch, der einfach bei den anderen Marketingaktivitäten, würde ich sagen, ein bisschen mehr im Hintergrund steht. Ich habe dieses Vertrauen zur Community und zur potenziellen Zielgruppe, das ich mir zunutze machen kann. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein Tool, das ich in meinem Marketingmix verwenden kann.
Alina, du hast ja wirklich sehr viel Einblick und sehr viele Jahre jetzt schon in der Branche am Buckel. Wenn ich dir jetzt eine Abschlussfrage stellen darf, gibt es was du sagst, das würdest du wünschen, dass Unternehmen morgen im Blick auf Influencer-Marketing vielleicht verändern oder eine Sichtweise verändern? Gibt es da was?
Ich würde mir wünschen, dass sie eben das Vertrauen ein bisschen größer geschrieben wird. Nochmal, ich verstehe, dass ich gewisse Messages habe, die ich transportieren möchte, aber um die Denise Steiner, die ist Head of Digital Communications bei A1 und die war in meinem Podcast und die hat als Abschlusssatz gesagt, Influencerinnen sind keine Litfaßsäulen und das fand ich ein sehr schönes Zitat, weil es ist tatsächlich so, dass Influencerinnen keine Litfaßsäule sind, der ich einfach meine Message aufpapp und die trage das in die Welt heraus, sondern es sind Persönlichkeiten, die eine Bindung zur Zielgruppe haben und wenn ich es schaffe, dieses Vertrauen in diese Personen zu setzen, dann kann das ein total mächtiges Tool sein, das eben dann zu einer Markenbotschafterin vielleicht sogar groß wird oder quasi hinwächst und ich mir wirklich eine Community anarbeite, anzüchte, klingt zu negativ, aber quasi es schaffe, wirklich eine Community zu bekommen, die der Person vertraut und die dieses Vertrauen in mein Produkt, in mein Unternehmen übersetzt. Und das kann ein total mächtiges, großartiges Tool sein, wenn ich es schaffe zu verstehen, dass es eben nicht jemand ist, dem ich eine Werbebotschaft aufklebe und überstülpe und der Person ein bisschen einen Freiraum und ihren kreativen Flow lasse und ihre Persönlichkeit auch noch durchscheinen lasse.
Schöne Schlussworte. Liebe Alina, ich glaube, wir haben da jetzt wirklich sehr viel abgedeckt und ich hoffe, wir konnten auch vielleicht mit ein paar Mythen oder falschen Vorstellungen zu dem Thema aufräumen und vielleicht sogar ein paar Unternehmen da draußen motivieren, sich mit dem Thema noch besser zu beschäftigen oder vielleicht selbst auch was zu starten. Und wenn ihr da draußen selbst was starten wollt und einen Profi an eurer Seite haben wollt, dann kann ich dir Alina herzlich empfehlen. Wir posten dann natürlich in den Shownotes auch die Kontakte. Und das Thema Influencer-Marketing ist so groß, dass die Alina da dazu einen ganzen Podcast hat und sich da regelmäßig auch die Creators und die Influencerinnen mit reinholt als Gast. Also da auch bitte schaut, hört da gerne rein, wenn euch das Thema näher interessiert. Liebe Alina, ich danke dir herzlich, dass du heute dabei warst und da von deinem Business erzählt hast.
Danke, Esmin, für die Einladung und danke für die lieben Worte. Es war schön, heute bei dir zu Gast zu sein.
Danke dir. Und ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, lasst gerne einen Kommentar hier. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge der Hashtag Chefin Show.